Ein Selbstmordkandidat trifft einen anderen Selbstmordkandidaten. Sie wollen sich helfen. Sie nehmen gemeinsam den Kampf gegen den mörderischen schwarzen Hund, gegen die Depression auf. Zwei Herren am Strand, so heißt das neue Buch von Michael Köhlmeier. Die beiden Selbstmordkandidaten heißen Charlie Chaplin und Winston Churchill, zwei fast schon mythische Helden des 20. Jahrhunderts. Beide litten unter Depressionen, beide verband eine Freundschaft. Nun könnte man meinen, das sei eine düstere, dunkle, bleischwere Novembergeschichte, die uns Michael Köhlmeier da erzählt. Ist es aber nicht. Köhlmeiers Roman hat etwas unglaublich Tröstendes, weil er uns auch unter allen anderen noch so großen Widrigkeiten von der tragisch-komischen Schönheit des Lebens erzählt. Michael Köhlmeier ist bei uns im Studio. Guten Tag.
Guten Tag.
Am Anfang Ihres Romans könnte eigentlich eine Szene aus einem Film von Charlie Chaplin stehen, aus dem Film City Lights. Auch da hilft ein Selbstmordkandidat, der berühmte Tramp, einem anderen Selbstmordkandidaten. Ist das richtig?
Ja, es ist wieder eine ganz typische Chaplin-Szene, die tragisch und komisch in einem ist. Der Tramp in der Nacht geht spazieren am Ufer eines Flusses. Man weiß, er ist am Ende angekommen, er hat nichts mehr zu erwarten. Und man rechnet mit dem Schlimmsten. Und das hat er wohl auch vor. Und begegnet dort einem betrunkenen Mann, der einen Strick um den Hals hat, an dessen Ende ein schwerer Stein ist, der also gerade im Begriff ist, sich das Leben zu nehmen, reinspringen will. Nun, der selbstmordgefährdete Tramp versucht, den selbstmordgefährdeten Millionär, wie sich dann später herausstellt, davon zu überzeugen, wie schön das Leben ist. So befreunden sie sich. Und daraus entwickelt sich dann die ganze Geschichte. Chaplin beweist, und das ist, glaube ich, seine Größe, man, es hat immerhin vor ihm ja auch Komödienschreiber und Komödiendichter gegeben und Darsteller, aber so auf den Punkt gebracht, so bewiesen in der Szene, dass Komische und das Tragische nicht zwei verschiedene Dinge sind, sondern zwei verschiedene Blickwinkel auf ein und dasselbe. Und das ist nun in fast jedem Chaplin-Film, in seinen großen Filmen, wird das so dargestellt, dass wir eben im selben Augenblick gleichzeitig weinen und lachen in einem.
Und er befindet sich in einer existenziellen Extremsituation. Der Tramp spielt mit dem Tod, schreiben Sie in Ihrem Buch. Er dreht ihm seine Nase. In jedem Augenblick des Lebens ist er sich des Todes bewusst. Und gerade deshalb ist er sich so erschreckend klar darüber, dass er lebt. Zitat Ende. Ist es das, was Ihr Buch auch zu einem, ja vielleicht eine Art Trostbuch macht? Ein Buch, das über die Nähe des Menschen zum Tod erzählt und deswegen das Leben so lebendig zeigt?
Vielleicht bin ich der Falsche, den Sie da fragen, weil ich dann so immer ein bisschen verlegen werde, wenn ich über ein eigenes Buch reflektieren soll. Das ist ja auch eine Reflexion, das Buch, auch eine Reflexion über das Komische. Und das Komische ist, wenn wir es wirklich ernst nehmen, und man muss es ernst nehmen, auch wenn es ein Widerspruch darstellt, ist eigentlich ein Trostmittel gegen das Tragische. Das heißt, es ist das Komische ohne das Tragische nicht vorstellbar, ähnlich wie das Leben ohne den Tod nicht vorstellbar ist. Ich möchte mal wissen, was wäre, wie würden wir beide uns über das Leben unterhalten, wenn es den Tod nicht gäbe? Das Leben wäre gar kein Thema. Es wär als Thema, als Diskussionsthema nicht vorhanden. Es würde das Leben nicht geben. Dessen muss man sich bewusst sein. Deshalb kann man die Schönheit des Lebens, die Größe des Lebens, die Würde des Lebens wirklich erst begreifen angesichts des Todes. Nun wissen wir aber, wir wissen weder Tag noch Stunde, auch nicht die Minute, wissen wir. Deshalb befinden wir uns eben immer angesichts des Todes. Und das macht uns der Tramp klar in seinen Geschichten.
Der Tramp rettet sich in lebensbedrohlichen Situationen, indem er auch immer eine Gegenwelt erfindet. Da gibt es diese sehr bekannte Szene. Er droht zu verhungern und isst einen Schuh auf. Eine weltbekannte Filmszene. Und das tut er so genießerisch, obwohl es ihm ja gar nichts nützt. Der Schuh ist aus Leder, es ist alles andere als essbar. Und das ist, wie Sie schon sagten, das ist komisch und tragisch. Das heißt, er bewahrt in der lebensbedrohlichen Situation die Fassung. Er überwindet sie. Gelingt das in Ihrem Buch Chaplin und Churchill, die beide unter Depressionen litten, auch?
Offensichtlich, weil weder Churchill noch Chaplin haben sich das Leben genommen. Churchill wurde unglaublich alt, über 90. Einen bitteren Satz hat er am Schluss gesagt: Es ist alles so langweilig. Und jeder, der sich mit Depressionen beschäftigt, sei es nun, dass er selber Erfahrung damit hat oder dass er sich theoretisch damit beschäftigt, weiß, dass das, was wir als so salopp als Langeweile bezeichnen, eigentlich eine Vorstufe der Depression ist. Nicht die Verzweiflung. Nicht, wenn wir verzweifelt sind, sind wir depressiv. Nicht, wenn wir traurig sind, sind wir depressiv. Das sind eigentlich alles furchtbar schmerzhafte Gefühle, aber sind doch vitale Gefühle. Das Empfinden der Depression ist die Leere. Dass es nichts gibt, worüber man sich freut, dass man in der Nacht den Blick hebt und zum Sternenhimmel und sich denkt, na und? Sie haben beide darunter gelitten, aber offensichtlich haben Sie Methoden entwickelt für sich, diese Anfälle, also wenn der schwarze Hund Sie angefallen hat, die zu überwinden.
Sie sind miteinander spazieren gegangen. Das Spazierengehen spielte eine ganz große Rolle. Das Gehen, Spazierengehen, einmal ist Churchill furchtbar verzweifelt und ja, eine Art Heiliger der Psychotherapie, nennen Sie ihn, oder ein heiliger Psychiater, sagt, ja, gehen Sie spazieren, spazieren, spazieren gehen. Was ist da das Magische an diesem Spazierengehen?
Ich muss dazu sagen, generell zu dem Buch vorweg, es ist keine Biografie, es ist ein Roman. Im Prinzip, was tut ein Romanschriftsteller? Er schreibt im Wesentlichen über sich selber irgendwo. Und das kann man verkleiden, indem man andere Personen, indem man sich in anderen Personen spiegelt, weil man sich nicht direkt in die Augen schauen kann. Und was das Spazieren betrifft, das ist nun sehr autobiografisch. Ich war immer ein besessener Spaziergänger, aus welchen Gründen auch immer, aber ich weiß, dass psychische Schwankungen, die manchmal mir gefährlich werden können, ich nicht auslöschen kann, aber abmildern. Ich glaube, man wird, wenn man Strategien gegen die Depression entwickeln will, muss man Pragmatiker sein. Man darf nicht glauben, jetzt habe ich das Mittel schlechthin und dann steige ich aus, ich bin mit hängenden Mundwinkeln in den Tag gegangen und am Abend mache ich irgendetwas und ich bin als fröhlicher Mensch. Um das geht es gar nicht. Es geht darum, dass man die Kurven, die allzu steil sind, vielleicht ein bisschen abflacht. Dass es einem so viel besser geht, dass man über den Tag oder über die Nacht drüber hinwegkommt. Nietzsche hat ja einen sehr klugen Satz gesagt. Er hat gesagt, dass der Gedanke an Selbstmord einen, und das mag paradox klingen, einen über manch schreckliche Nacht hinweg hilft. Dass also die Auseinandersetzung, der Gedanke, ich könnte mich umbringen oder ich bringe mich um, dass der Gedanke einen wegbringt von der Tat. Da gibt es einen schönen Ausdruck von Nestroy, ist, wo er dann sagt, wenn alle Stricke reißen, hänge ich mich auf. Nicht? Das ist eine typische nestroysche Komik, die sehr ernst gemeint ist.
Es gibt aber auch andere klassische Stellen im Zauberberg zum Beispiel, wo es heißt, man darf diesen Gedanken an den Tod nicht Herrschaft über sich ergreifen lassen. Er ist auch nicht ungefährlich. Man muss mit diesem Gedanken vielleicht auf Chaplinsche Art spielen.
Wahrscheinlich. Nicht? Das kommt darauf an, wie ich ihm eben begegne. Auf Chaplinsche Art und Weise spielen heißt eine gewisse Entfremdung sich selbst gegenüber schaffen. Es kommt im Buch drin auf diese Methode des Clowns drin vor, die sehr absurd klingt. Aber man muss vielleicht wirklich zu absurden Mitteln greifen, um sich von sich selbst zu entfernen. Es ist nicht so einfach. Wir selber sind ja immer bei uns. Und sich selber als einen Fremdling zu empfinden, ist gar nicht so einfach. Chaplin legt sich auf den Boden, Churchill macht es dann später auch, auf ein Blatt Papier, nackt, und dreht sich im Uhrzeigersinn und schreibt spiralförmig einen Brief an sich selbst. Das ist gleichzeitig auf eine unglaubliche Weise peinlich und lächerlich und gleichzeitig unheimlich komisch. Und das, sagt Chaplin jedenfalls, bewirkt bei ihm und bei Buster Keaton, wie er erzählt, hat das bewirkt, dass vorübergehend eine Linderung da ist und man sich selber in dieser Düsternis nicht mehr so wichtig nimmt. Das heißt nicht, dass man sich nicht ernst nimmt, aber vielleicht nicht mehr so wichtig.
Erst wenn wir den Tod kennen, können wir komisch sein, heißt es auch in Ihrem Buch. Ist das eine Antwort, eine Möglichkeit, dem Tod ins finstere Auge zu schauen und den Blick auszuhalten?
Was die Methode des Clowns betrifft, wie sie Chaplin empfiehlt, seinem Freund Churchill, glaube ich, dass so ist. Ja.
Es sind auch immer lebensbedrohliche Situationen, auch darum geht es in Ihrem Buch. Das ist ja sehr heikel, weil es sehr intime Situationen sind, auch mit Scham besetzt. Auf dem Totenbett fangen die Menschen an zu zappeln. Wir sind dann wahrscheinlich nicht mehr komisch, Charlie Chaplins Verhalten. Zum Beispiel, wenn er den Schuh isst, in diesem letzten Augenblick Manieren zeigt und das genüsslich tut, also eine Form findet, die tragisch komisch ist, dann ist das ein Traum. Also ich selbst würde mir wünschen, bis zum Erlöschen Anstand, Würde und Manieren nicht zu verlieren. Ist das ein Traum, den Sie teilen?
Wer würde es nicht gerne, also in Würde abgehen, von der Welt und sei es auch nur deswegen, man hat ja einen Hintergedanken dabei, ganz ohne Hintergedanken sind wir ja nie, und sei es auch nur deswegen, dass jemand uns bei diesem würdevollen Abgang beobachtet und es weitererzählt und sagt, schau mal her, wie vorbildlich der gestorben ist. Ne? Wie wir reagieren werden, das wissen wir alle nicht, das wissen wir alle gar nicht. Chaplin führt in dieser Szene aus dem Film eben der Goldrausch führt er vor, dass einer auch nach einem absolut gescheiterten Leben in der Form, gar nicht im Inhalt von irgendetwas, sondern nur in der Form Würde findet. Er isst den Schuh auf, wie man in einem vornehmsten Pariser Lokal zum Diner geht. Also er verliert auch angesichts des Todes, sagt er, warte einen Augenblick, lass mich doch noch bitte mit Messer und Gabel und mit den mir zur Verfügung stehenden Manieren meine letzte Mahlzeit einnehmen. Das ist mein eigener Schuh. Da sind wir gleichzeitig so gerührt, es sind ihm viele große Szenen gelungen, dem Charlie Chaplin. Das ist eine der größten, finde ich, weil wir sind zutiefst berührt, weil wir uns an uns selber natürlich verwiesen fühlen. Wie wirst du? Wir finden es nun endlich komisch, wie er mit der Gabel die Schnürsenkel wie Spaghetti aufrollt, wie er das Oberteil des Schuhes ablöst, wie man einen Fisch filetiert. Und wir finden es natürlich unglaublich tragisch, weil wir wissen, wenn er nicht mehr kriegt als seinen Schuh, dann wird er, bis es Abend geworden ist, verhungert sein.
Charlie Chaplin, die eine Figur, Winston Churchill, die andere Figur. Zwei eigentlich grundsätzlich ganz verschiedene Männer, also ihre politischen Ansichten, die könnten verschiedener nicht sein. Winston Churchill, dieser Trumpf von einem Kräfte- und energiestrotzenden Mann, das ist ja auch so ein mythischer Held wie Chaplin des 20. Jahrhunderts. Doch auch dieser Held, und das macht ja die spannende Ambivalenz dieser Figur in ihrem Buch aus, der ist nicht gepanzert, sondern leidet unter Depressionen. Das heißt, auch der stärkste Mann ist vor Depressionen nicht geschützt, egal wie viel er im Leben angehäuft hat.
Ganz offensichtlich. Bei Chaplin waren ja die Depressionen, ich bin da drauf gekommen, aus einer Notiz, also einer Stelle in den Erinnerungen seines Sohnes Charles Jr. Also schreibt, immer wenn der Vater einen Film fertig gemacht hat, war die ganze Familie wie paralysiert und hat gebankt, ob nun eine schreckliche Nachricht kommt. Weil sie gewusst haben, wenn er fertig ist mit einer Arbeit, stürzt er unendlich tief ab. Sein Bruder Sid hat immer vorgebeugt, dass er gesagt hat, du musst sofort den nächsten Film beginnen. Bei Churchill war es vollkommen unberechenbar. Ein typisch Depressiver, der nicht gewusst hat, wann die auftritt. Die Depression war völlig unabhängig von irgendwelchen äußeren Einflüssen. Er hat die Methode gehabt, zu malen. Er hat sehr, sehr viel gemalt und hat so die Depression nicht überwunden, aber er konnte zumindest es ein bisschen ablindern, ein bisschen abmildern, das Ganze. Churchill war eine Figur, die meinen Vater sehr geliebt hat. Mein Vater war Historiker, einen zweiten Bildungsweg.
Kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, auf diese weitere Ebene, die auch in dem Buch eine große Rolle spielt.
Ich wollte nur sagen, ich habe die Frage an meinen Vater, warum verehrst du ihn gerade so oder warum interessiert er dich, hat er dich so sehr, war die Antwort, und die könnte man auf Chaplin genauso anwenden. Er hat ebenso viele Züge, die einen anziehen wie abstoßen. Es gibt genügend Gründe, ihn zu hassen, zu verachten, wie zu lieben oder zu bewundern. Und dasselbe gilt natürlich für Chaplin auch.
Zu zweit schauen Churchill und Chaplin, der Staatsmann und der Clown, dem schwarzen Hund in die Augen. Was machen sie nun? Das ist ja auch wieder komisch. Sie erzählen sich Möglichkeiten des Selbstmords.
Ja, das ist so in Anlehnung an Nietzsche, der gesagt hat, dass der Gedanke an Selbstmord einen über manche schreckliche Nacht hinweg hilft. Was ist der furchtbarste Zustand, den ein Mensch erleben kann? Ist der, wenn er sich sagen muss, was mir in diesem Augenblick zustößt oder was ich in diesem Augenblick tue, was ich tue oder erleide, hat vor mir noch niemand erlitten oder getan. Das ist, glaube ich, etwas, wäre eine solche existenzielle Einsamkeit, die wir nicht aushalten würden. Also suchen wir immer nach Präzedenzfällen. Und das macht der Selbstmörder auch. Und das hilft ihm. Er tut eigentlich nichts anderes, als nach einem Präzedenzfall suchen. Ja, wie hat es denn Van Gogh gemacht? Oder wie hat es der Bayern Ludwig gemacht? Ludwig von Bayern, wie hat es der gemacht? Oder wie hat es Jack London gemacht? Wie hat es Hannibal gemacht? Und das ist offensichtlich auch wieder um die Methode der Komik, nämlich eine Distanz zu schaffen. Die Tragödie ist distanzlos. Das Komische ist Distanz. Dass wir über das Komische lachen und es als angenehm empfinden, das ist ja allgemein bekannt, aber dass es vielleicht eine Überlebensstrategie ist, komisch zu sein. Das ist nicht unbedingt der erste Gedanke, den wir haben, wenn wir ans Komische denken.
Und wenn wir lachen, haben wir schon wieder den Fuß in der Tür zum Leben gewissermaßen.
Ja, und das Lachen ist natürlich im Gegensatz zum Weinen etwas Kaltes, etwas Unbarmherziges. Henri Bergson, der französische Philosoph, hat ja einen schönen Essay geschrieben über das Lachen, wo er die These aufstellt, dass jedes Lachen ein Auslachen ist. Es ist immer eine kleine Sanktion, eine Sanktionierung gegenüber jemandem, sagen, tu das nicht. Im schlimmsten Fall sperre ich dich ein. Wenn es etwas ein geringes Vergehen ist, dann lache ich dich einfach aus. Wenn ich dasselbe aber in einer Selbstbezüglichkeit auf mich selber anwende, das ist die Methode des Clowns. Er sagt, hör zu, du bist im Augenblick gefährdet. Was du tun willst, tu das nicht. Ich bestrafe dich dadurch, indem ich dich als komische Figur darstelle. Und ich schaue mir in den Spiegel und ein Clown schaut zurück.
Am Ende ihres Romans heißt es, der August, also der dumme August, erzählt von Gott, an den er glaubte, und dass Gott sich manchmal betrügen lasse, von puppenspielenden Weißclowns zum Beispiel, und dass er denen nicht böse sei, auch wenn sie nicht an ihn glauben. Zitat Ende. Ein wunderbarer Satz, den sie uns geschenkt haben. Der dumme August glaubt an Gott, er mimt zugleich den Puppenspieler, der nicht an Gott glaubt, und Gott ist ihm deswegen nicht böse. Zugleich ist in der Szene der August, der vom Ich-Erzählender gespielte Vater, und der Weißclown ist der Ich-Erzähler. Also das ist schon eine doppelt gespiegelte Szene auch am Schluss. Und warum Zwei Herren am Strand, der Roman von Michael Kühlmeier, auch eine Vater-Sohn-Geschichte erzählt, dazu gleich mehr nach den Domradio-Nachrichten. Bis hierhin vielen Dank.